Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Festnahme eines langjährigen Mitarbeiters des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Der Verdacht: Spionage für China. Außerdem schauen wir uns an, wie die FDP die Wirtschaftswende in Deutschland voranbringen will und wie sie das Rentensystem noch stärker als bisher geplant auf den Kapitalmarkt ausrichten will. Wir haben Dienstag, den 23. April und ich bin Anis Mitschijewitsch.
Deutschland ist Schlusslicht unter den entwickelten Wirtschaftsländern. Wir haben nur noch ein Potenzialwachstum, also einen mittelfristigen Wachstumspfad von 0,5 Prozentpunkt. Damit können wir unseren Sozialstaat nicht finanzieren, damit können wir unsere ökologischen Vorhaben nicht umsetzen, damit stärken wir auch nicht die Bundeswehr. Wir brauchen also das, was wir eine Wirtschaftswende nennen.
Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht dringenden Handlungsbedarf, um das Wachstum in Deutschland anzukurbeln und den Standort im globalen Wettbewerb wieder attraktiver zu machen. Die Wirtschaftswende, von der er hier spricht, soll mit einem 12-Punkte-Plan vorangebracht werden, den die FDP zu Beginn der Woche vorgelegt hat. Darin fordern die Liberalen unter anderem das Ende der Rente mit 63, eine Reform des Bürgergelds, Steuervorteile für Überstunden und eine Abschaffung der Förderung für erneuerbare Energien. Die Liste liest sich wie ein Frontalangriff auf die politischen Grundüberzeugungen der Koalitionspartner SPD und Grüne. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD kommentierte das Ganze so:
Wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz geht, ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee. Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun. Aber ich sehe das ganz gelassen. Ich halte das auch eher für Parteitagsfolklore bei der FDP. Denn das wird ja nicht Wirklichkeit werden in der Regierungskoalition.
Und womöglich hat Heil mit seiner Prognose recht. Innerhalb der Ampel wird die FDP ihre Forderungen wohl kaum durchsetzen können. Das sieht übrigens auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder so und träumt bereits vom Ende der Regierungskoalition.
Die jüngsten Beschlüsse der FDP sind nichts anderes, ich sage das schon, wie eine Scheidungsurkunde. Also wenn man solche Beschlüsse fasst, die das komplette Gegenteil sind von dem, was man beschlossen hat, dann will man raus, dann soll man es auch tun.
Doch bei den aktuellen Umfragewerten wird derzeit keine der drei Parteien besonders viel Lust auf Neuwahlen haben. Zusammen mit Jan Hildebrandt, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, sprechen wir heute über die inhaltlichen Gräben innerhalb der Ampelkoalition, die vor ihrer nächsten Zerreißprobe steht. Über einen Vorschlag der FDP sprechen wir heute etwas ausführlicher. Er dürfte für alle interessant sein, die in ETFs investieren, um für das Alter vorzusorgen. Also für viele aus der Today-Community. Außerdem beschäftigt uns heute ein weiterer mutmaßlicher Spionagefall. Ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, ist in der Nacht zum Dienstag wegen des Verdachts auf Spionage für China festgenommen worden. Was bisher dazu bekannt ist, weiß unsere Hauptstadtreporterin und langjährige China-Korrespondentin Dana Heide. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Heute mit meiner Kollegin Judith Henke aus Frankfurt. Hallo Judith.
Hallo Anas.
Wie ist denn die Stimmung an den Märkten heute?
Ja, also kommt natürlich immer drauf an, wohin man schaut. Aber was den DAX betrifft, der ist wieder über 18.000 Punkte. Also da ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Wir hatten auch gute Konjunkturdaten heute. Also einmal die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleister. Bei den Dienstleistern, da ist der Index im April gestiegen auf 53,3 Punkte. Im März waren es noch 50,1. Und auch in der Industrie stieg der Index von 41,9 auf 42,2 Punkte. Aber hier kommt schon das große Aber. Erst Werte über 50 signalisieren einen Aufschwung. Das heißt, die Industrie befindet sich weiter im Abschwung. Und außerdem lag der Index im März noch auf einem Jahrestief. Das heißt, so ganz super positiv sollte man jetzt diese Konjunkturdaten nicht sehen. Der DAX ist seit Anfang des Monats ja auch in einem Abwärtstrend. Der ist jetzt mal so ein bisschen gebrochen. Wir hatten jetzt 2 Tage mit Gewinnen, wenn jetzt heute weiterhin der Handel gut läuft. Vielleicht sehen viele Anleger jetzt gerade einen guten Zeitpunkt zum Einsteigen. Aber ich wäre an der Stelle vieler Anleger vorsichtig, weil Analysten eben vorab sehr hohe Erwartungen an Unternehmensgewinne geschürt haben. Also die hatten damit gerechnet, dass die 40 DAX-Konzerne in diesem Jahr so viel verdienen werden wie noch nie. Und das bleibt erstmal abzuwarten. Wobei man sagen muss, auf die SAP-Zahlen heute, da haben die Anleger recht positiv reagiert.
Ja, du sagst es. Und man könnte eigentlich auch sagen, SAP hat zumindest bis jetzt geliefert und ganz gute Zahlen präsentiert. Und das hat auch die Aktie nach oben befördert.
Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich ist das etwas unintuitiv, denn SAP schrieb im ersten Quartal rote Zahlen. Da steht unterm Strich ein Minus von 800 Millionen. Das liegt aber an einer Rückstellung für Stellenstreichung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Wenn man jetzt dieses Betriebsergebnisse bereinigt um diese Sondereffekte, dann haben wir sogar ein Plus von 16%, wobei auch das eher das untere Ende der Erwartung spiegelt. Aber was eben die Anleger positiv sehen, der Umsatz ist um 8% nach oben gegangen und ganz wichtig, vor allem das Cloud-Geschäft hat gut performt, plus 24% Umsatz. Und das hatte zum Beispiel die Analysten von JP Morgan als positiv bewertet. Die haben geschrieben, es gibt hier eine weitere Wachstumsbeschleunigung in der Cloud. Und das würde sich auch an den Auftragseingängen für die nächsten 12 Monate ablesen lassen. Und deshalb sind sie eben überzeugt, dass SAP mit der Umstellung des Geschäftsmodells derzeit gut vorankommt. Also positive Aussichten.
Okay, also ich muss jetzt zugeben, ich habe mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage, SAP hat geliefert. Aber wenn man zumindest zwischen den Bilanzzeilen schaut, dann sieht man doch ermutigende Signale, die ja offensichtlich auch die Aktionäre heute gesehen haben. Gibt es denn auch außerhalb des deutschen Aktienmarktes heute spannende Einzelwerte?
Ja, ein Einzelwert einer Firma, deren Produkt ich persönlich recht oft nutze, nämlich Spotify. Da ist die Aktie heute um mehr als 10% gestiegen und das liegt auch an guten Quartalszahlen. Im ersten Quartal hat Spotify wieder einen Gewinn geschrieben. Das war im Vorquartal eben nicht so. Der Grund dafür ist einerseits ein Stellenabbau und gekürzte Marketingbudgets und eben auch Preiserhöhungen, die interessanterweise von den Kunden gar nicht so negativ bewertet wurden. Jedenfalls sind die Kunden nicht weggelaufen. Im Gegenteil, die Premium-Nutzer haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% zugenommen.
Ja, Stellenabbau, Preiserhöhungen, dass da die Aktie steigt, erscheint auf jeden Fall sehr logisch. Was macht denn heute die Wall Street?
Ja, ich habe eben geschaut und die wichtigen Indizes, also Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 sind leicht im Plus, genau wie gestern. Da schlossen die auch so ungefähr 1% höher. Letzte Woche sah das noch ganz anders aus, ähnlich eben wie beim DAX. Da war auch so ein kleiner Ausverkauf. Das lag einerseits an den Aussichten auf die Zinswende. Die haben sich deutlich nach hinten verschoben. Ich erinnere mich noch, ich schreibe ja selbst sehr häufig Goldtexte und da hatte ich in den letzten Wochen immer noch geschrieben, ja, Juni, die Mehrzahl der Händler rechnen mit Juni. Mittlerweile, wenn man auf dieses CME FedWatch Tool schaut, da ist dann erst im September, glaube ich, die Mehrheit, die damit rechnet. Und das ist natürlich, erstmal sind es keine gute Aussichten für Anleger. Und das Zweite war eben, dass die Netflix-Zahlen ziemlich enttäuschend waren für Anleger und erstmal so ein bisschen dieser Tech-Rally die Luft rausgenommen haben. Und diese Woche legen auch weitere Tech-Unternehmen oder im entfernteren Tech-Unternehmen ihre Zahlen vor, also Meta, Alphabet, Microsoft und Tesla. Tesla ist spannend, da ist heute der Earnings Call. Zuletzt hatte ja die Aktie ja auch so ihre Probleme wegen Preissenkungen vom Modell 3 und vom Modell S in Deutschland und China und in den USA. Das heißt, mal sehen, wie die Stimmung da heute Abend sein wird. Ja, was eben auch bei den Anlegern für etwas mehr Optimismus gesorgt hat, ist, dass offenbar die Spannungen im Nahen Osten aktuell etwas nachlassen. Es scheint ein bisschen so, als würden da beide Seiten gerade keine weitere Eskalation riskieren wollen. Deshalb sind auch zurzeit die Ölpreise niedriger, was eben auch gut ist für die USA, weil die Bürger eben enorm viel Auto fahren und eben wegen dieser nachlassenden, offenbar nachlassenden geopolitischen Risiken ist auch der Goldpreis gesunken.
Ja, das sind natürlich erstmal gute Nachrichten, es sei denn, man hat alles auf Gold gesetzt natürlich. Aber trotzdem die Frage, ist die Preisschwäche bei Gold, die wir aktuell beobachten, der Beginn einer Korrektur oder doch nur ein temporärer Rücksetzer, weil die Lage im Konflikt zwischen Iran und Israel noch lange nicht final gelöst ist?
Ja, du sagst es, es ist natürlich eine enorm volatile Situation. Da kann sich theoretisch jede Woche irgendwas tun, was natürlich auch schreckliche Folgen für die Menschen dort vor Ort hat, was man auch manchmal so ein bisschen vergisst, wenn man dann über Geldanlage spricht. Naja, jedenfalls glaube ich nicht, dass da die Risiken jetzt plötzlich von heute auf morgen gebannt sind. Da kann auch schnell wieder der Aufschlag zurückkommen und der Goldpreis wieder steigen. Was eben auch interessant ist, jetzt argumentieren natürlich viele, der Goldpreis, der hat auch seinen Rücksetzer wegen der verschobenen Zinserwartung. Wie wir alle wissen, sind ja hohe Zinsen nicht gut für Gold eigentlich, weil dann eben Anleger gerne auf andere sichere Anlagen wie Staatsanleihen von größeren Ländern oder Tagesgeld ausweichen. Aber das hatte sich ja in der letzten Zeit ohnehin entkoppelt und erst jetzt ist der Goldpreis niedriger. Das ist meines Erachtens wirklich eher auf diese leichte Entspannung im Nahen Osten zurückzuführen. Ich glaube, die Käufer, die den Goldpreis langfristig stützen werden und vielleicht auch langfristig wieder nach oben treiben werden, sind eben nicht nur am Kapitalmarkt zu finden, also nicht die Standardkäufer, sondern eben auch viel die Zentralbanken von Schwellenländern, die sich gegen mögliche Sanktionen absichern, chinesische Anleger, die eben Gold kaufen, weil die restlichen Anlagemöglichkeiten in ihrem Heimatland nicht gerade so toll sind, denen ist auch gerade der Preis egal. Und das sind Trends, die können sich eben fortsetzen. Das heißt, ja, ist fraglich, ob das jetzt nur ein temporärer Rücksetzer ist.
Ja, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Judith, vielen Dank für das Marktupdate.
Gerne.
Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ein langjähriger Mitarbeiter des AfD-Europa-Abgeordneten Maximilian Krah ist in der Nacht zum Dienstag wegen des Verdachts auf Spionage für China festgenommen worden. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und China-Kennerin Dana Heide. Hallo Dana.
Hallo Anis.
Ja, zunächst mal die wichtigste Frage: Was wird dem Mitarbeiter von Krah vorgeworfen?
Ja, der Generalbundesanwalt, der ja die Ermittlungen aufgenommen hat, wirft dem Mitarbeiter eine geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Konkret soll er die chinesische Opposition ausspioniert haben und Informationen, also der zweite Vorwurf lautet, dass er Informationen aus dem Betrieb des Europäischen Parlaments an die chinesische Staatssicherheit weitergegeben haben soll. Und genau, der Verdächtige ist zwar schon seit einigen Jahren deutscher Staatsangehöriger, hat aber wohl chinesische Wurzeln. Und so ganz genau weiß man nicht, um welche Informationen es sich handelt, also im Detail noch nicht, aber nach Informationen des Spiegels Ging es bei den weitergegebenen Informationen auch um sicherheits- und verteidigungspolitische Themen und um einen Entschließungsantrag zur Verfolgung der Falun Gong-Bewegung? Also das ist diese religiöse Bewegung in China. Unter anderem um diese Themen ging es dabei.
Ja, das sind natürlich sehr schwerwiegende Vorwürfe und man muss natürlich festhalten, dass Kra der Spitzenkandidat der AfD für die anstehende Europawahl ist und diese ganze Affäre könnte ihm jetzt natürlich kurz vor der Wahl auf die Füße fallen. Hat er sich schon dazu geäußert?
Ja, er weist die Vorwürfe im Grunde von sich. Er sagt, er wusste nichts davon. Er sagt, gegenüber der Bild-Zeitung sagte er, dass der Mitarbeiter seiner Kenntnis nach nur in Anführungszeichen Kontakte zu offiziellen chinesischen Stellen der Botschaft gepflegt hat. Aber da muss man natürlich schon sagen, dass auch ein Abgeordneter eine gewisse Verantwortung trägt, dem auch nachzugehen. Wenn er schon weiß, dass es regelmäßige Kontakte gibt zur Botschaft, dann muss man dem natürlich nachgehen und schauen, ob es da auch nachrichtendienstliche Aktivitäten gibt. Und das ist offenbar nicht erfolgt. Das wird man noch aufarbeiten müssen. Es gab jetzt auch schon Rücktrittsforderungen, dass der Abgeordnete also selber zurücktritt wegen dieser Verfehlung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er sich da auch etwas zu Schulden kommen lassen hat.
Wie reagiert denn das politische Berlin auf diese Festnahme? Du hast gesagt, es gab schon die ersten Rücktrittsforderungen und ich denke mal, die Bundesregierung wird sich ja bestimmt auch schon geäußert haben, oder?
Genau, die Empörung hier in Berlin ist groß. Es haben sich verschiedene Ministerinnen und Minister geäußert schon. Bundesinnenminister Nancy Faeser sprach von äußerst schwerwiegenden Vorwürfen. Der Fall müsse genauestens aufgeklärt werden, forderte sie. Also da sind jetzt Ermittlungsbehörden und Justiz gefragt. Und auch hier ist natürlich, man blickt natürlich auch darauf, wie man hier selber geschützt ist, ne? Also wie der Bundestag selber geschützt ist. Der Bundestag hat ja auch Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind. Auch hier gibt es ja natürlich auch AfD und andere Abgeordnete. Und sicherlich ist da auch der eine oder andere dabei, der vielleicht anfällig dafür ist. Und da fragt man sich natürlich schon, sind wir hier ausreichend geschützt? Haben wir hier sorgen wir ausreichend dafür, dass unsere Informanten auch geschützt sind? Das ein Vorwurf war ja, dass hier Oppositionelle auch ausspioniert wurden durch diesen Mitarbeiter. Und das ist ein sehr großes Problem, unter anderem in Deutschland, dass eben chinesische Staatsbürger, aber auch jegliche Menschen mit China-Bezug ausgenutzt werden von der chinesischen Seite, von der chinesischen Führung, um hier Kritiker des chinesischen Staates, die in Deutschland eben Zuflucht gesucht haben, auszuspionieren, unter Druck zu setzen. Und also das ist, wir erinnern uns an diese Diskussion um die Polizeistationen, die illegalen Polizeistationen im vergangenen Jahr in Deutschland. Mhm. Also das ist ein großes Problem, wo dieser Mitarbeiter jetzt wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisberges ist.
Mhm. Genau, wir diskutieren jetzt natürlich auch schon seit Wochen über die Einflussnahme aus Russland, aus China, auch oft im Zusammenhang mit AfD-Abgeordneten, muss man an der Stelle sagen. Und wir hatten auch erst gestern über die Festnahme von drei mutmaßlichen China-Spionen berichtet. Sie sollen für einen chinesischen Nachrichtendienst Informationen zu militärisch nutzbarer Technik beschafft haben. Und erst wenige Tage zuvor waren in Bayern zwei mutmaßliche russische Spione verhaftet worden. Das ist ja schon eine Häufung von solchen Meldungen, die wir in der letzten Zeit erleben. Hat das was mit verstärkten Spionageaktivitäten von China und Russland in Deutschland zu tun? Oder haben die deutschen Behörden ihre Spionageabwehr verbessert oder in irgendeiner Art sensibilisiert?
Also warum jetzt die Fälle in den letzten Wochen gehäuft aufgetreten sind, da könnte ich jetzt nur spekulieren und das hilft vielleicht jetzt gar nicht so weiter. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Sensibilität da auf jeden Fall deutlich zugenommen hat bei den Sicherheitsbehörden, aber auch auf der anderen Seite sicher auch das passiert eben schon seit Jahren, auch die Aktivitäten dazu genommen haben. Wir befinden uns in einer Systemrivalität mit China. Wir befinden uns Es gibt einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und deswegen vor diesem Hintergrund sind auch die Spionageaktivitäten immer stärker geworden. Und die verschieben sich eben teilweise auch. Also wir sind einfach jetzt auch interessanter geworden, zum Beispiel für chinesische Spionageaktivitäten. Und das beschränkt sich eben nicht mehr nur auf Wirtschaftsspionage, sondern es geht da gezielt auch, wie bei diesem Fall, der Anfang der Woche bekannt wurde, eben auch darum, dass Militärgeheimnisse, also militärisch verwertbare Geheimnisse, entwendet werden, die dann wiederum dabei helfen, die chinesische Armee, das chinesische Militär aufzurüsten. Also es gibt eine neue Interessenslage, die sich in den letzten Jahren verstärkt hat. Und wir sehen aber sicherlich auch ein größeres Interesse der Sicherheitsbehörden hier in Deutschland an diesen Fällen.
Dana, vielen Dank für diese Einordnung.
Vielen Dank für die Zeit.
Die FDP will das Rentensystem stärker als bisher von der Ampelkoalition geplant auf den Kapitalmarkt ausrichten. Und dazu hat die Fraktion ein Papier zu einem sogenannten zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgelegt. Warum diese Vorschläge für alle interessant sein dürften, die mit ETFs fürs Alter vorsorgen, das erklärt uns jetzt Jan Hildebrand, der stellvertretende Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Hallo Jan.
Hallo Anis, grüß dich.
Ja, das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 soll Teil der von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner geforderten Wirtschaftswende werden. Und in dem Papier, über das wir heute sprechen wollen, schlagen die Liberalen ein gefördertes privates Altersvorsorgedepot vor. Wie könnte das konkret aussehen?
Also da greift die FDP einen Vorschlag auf, der auch schon mal innerhalb der Bundesregierung diskutiert wurde. Da gab es im vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe. Und das ist so gedacht, dass jeder kennt ja die Riester-Förderung, Riester-Rente. Dort gibt es ja eine staatliche Förderung dafür, dass ich in bestimmte Altersvorsorgeprodukte investiere, beispielsweise eine Rentenversicherung. Das ist allerdings ja nicht sonderlich attraktiv, ist auch sehr in Verruf geraten aufgrund der hohen Kosten. Und deshalb wird diskutiert, was kann man oder wie könnte man das reformieren. Und der Vorschlag hier der FDP sagt, ja, lass uns doch diese staatliche Förderung nicht nur so eng fassen, auf ganz bestimmte wenige Produkte wie diese Rentenversicherungen, wo nicht so viel bei rumkommt, sondern das etwas lockern, dass ich auch in andere Dinge wie etwa ETFs investieren kann. Und dazu soll es ein Altersvorsorgedepot geben, wo ich beispielsweise einen ETF-Sparplan dann reinlegen kann und den besparen kann und dafür eine staatliche Förderung, wie bisher halt Riester für die Rentenversicherung bekomme. Und Bedingung wäre natürlich, ich nutze das für meine Rente später und nicht, um es zwischendurch zu verjubeln. Mhm. Aber dann würden halt auch Leute, die sagen, naja, diese Rentenversicherungen sind nicht attraktiv, da gibt es wenig Rendite, ich will in weltweite ETFs sparen, um meine Rente aufzubessern, würden die halt auch dieselbe staatliche Förderung bekommen, die bisher halt nur in diesen Riester-Verträgen möglich ist.
Ja, ich kann mir jetzt auf jeden Fall vorstellen, dass sich der ein oder andere Today-Hörer oder die ein oder andere Today-Hörerin genau das wünschen würden. Und was in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch wichtig zu erwähnen ist, die Ampel hatte sich ja im Rahmen des zweiten Rentenpakets bereits auf das sogenannte Generationenkapital geeinigt. Und der Gesetzentwurf sieht zumindest bisher vor, dass der Bund Kredite aufnimmt und am internationalen Finanzmarkt investiert, beispielsweise auch in Aktien. So soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, der langfristig auf 200 Milliarden Euro anwachsen soll. Und so soll wiederum auch das Rentensystem stabilisiert werden. Wo liegt jetzt der Unterschied zum neuen FDP-Vorschlag? Was ist der Unterschied zwischen dem Generationenkapital und dieser neuen Variante der Aktienrente, würde ich es mal nennen?
Ja, also da bewegen wir uns in zwei verschiedenen Welten. Das eine ist sozusagen die gesetzliche Rentenversicherung, in die alle Arbeitnehmer ja auch zwangsweise einzahlen. Und darauf zielt dieses Generationenkapital. Kann man auch als Aktienrente noch ausbauen. Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese staatliche Förderung zum Beispiel für ETF-Sparen, das zielt so auf die private Altersvorsorge, was ich zusätzlich zur gesetzlichen mache. Und was du angesprochen hast, wir haben einen Gesetzentwurf für das Rentenpaket 2. Der ist noch nicht im Kabinett gewesen, gibt es noch ein paar kleine Hakeleien, aber der wird kommen. Und dort ist erstmals vorgesehen, dass halt für die gesetzliche Rentenversicherung auch eine Art Kapitalstock aufgebaut wird. Der Staat nimmt Kredite auf und gibt die in dieses Generationenkapital. Und von den Erträgen soll dann später die gesetzliche Rente stabilisiert werden, zumindest teilweise. Das ist die Idee, dass man halt so ein bisschen international als Staat anlegt und die Erträge dann halt breiter sind. Nicht nur die Beiträge, Umlagefinanzierung, sondern Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente. Ist aber relativ eng, ist nicht die klassische Aktienrente, weil halt gesagt wird, der Staat nimmt Kredite auf und investiert die. Es ist nicht vorgesehen, dass sozusagen ein Teil meiner Rentenbeiträge in so ein Aktienkapital investiert werden würde. Und genau das fordert die FDP jetzt zusätzlich zu dem ersten Punkt, den wir besprochen haben mit der Riester-Förderung. Zweiter Punkt, lasst uns doch die Rentenbeiträge, die jeder zahlt, davon einen kleinen Teil nehmen und diese auch am Kapitalmarkt anlegen. Das würde halt einfach nochmal viel größere Summen dann ermöglichen als die Kreditfinanzierung, die bisher vorgesehen war.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und ich glaube, ein Unterschied ist auch noch, dass man bei dieser neuen Form, wie es die FDP vorschlägt, auch ein bisschen mehr individuellen Spielraum hätte. Also man könnte sozusagen selbst, zumindest wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen, entscheiden, in welche ETFs man zur Altersvorsorge investiert. Und wahrscheinlich wäre dann das einzige Hemmnis, dass man eben nicht sofort an das Geld dran kann vor der Rente sozusagen.
Genau. Also in dem privaten Teil auf jeden Fall, da kann ich das ganz, also so ist die Vorstellung, ganz selber entscheiden. Und bei diesem staatlichen Rentenversicherungsteil, wo der Staat sozusagen investiert, da ist zumindest der FDP-Wunsch, dass das auch individuell dann, ich zahle einen Teil meiner Beiträge nicht nur ins Umlagesystem, sondern in diese neue Kapitaldeckung, ins Generationenkapital und davon profitiere ich dann auch. Also dass das individuell sozusagen festgehalten wird, wie viel hat jemand von seinen Rentenbeiträgen dort eingezahlt.
Also dass man einen höheren Hebel hat, ne, und eben nicht nur auf diese kreditfinanzierte Variante des Staates angewiesen ist, was die Höhe der späteren Rente angeht. Ja.
Genau.
Aus dem Papier zu diesem zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz, was sich die FDP wünscht, geht auch hervor, dass die Partei die Vorschriften für Investoren lockern will. Worum geht es da konkret?
Generell sieht oder will die FDP mit diesen Vorschlägen aus diesem Papier den Kapitalmarkt in Deutschland stärken. Gibt ja, also ist traditionell ja in Deutschland auch so ein bisschen eine gewisse Skepsis gegenüber Finanzmarkt, Aktien. Viele halten das für Zockerei.
Allein und, schon das Wort Aktienrente scheint ja
genau,
verpönt zu sein bei manchen in der Bundesregierung.
Ist in manchen Kreisen verpönt. Die SPD und die Grünen sind da sehr viel zurückhaltender als die Liberalen. Und genau, das, da will die FDP ansetzen. Wir sagen, insgesamt müssen wir halt den Kapitalmarkt in Deutschland vergrößern. Unsere Unternehmen finanzieren sich ja sehr überwiegend über Bankkredite und nicht wie in den USA, wo viel dann halt auch einfach am Kapitalmarkt eingesammelt wird. Und da ist auch halt der Vorschlag, dass man Investoren, also institutionellen Investoren wie irgendwie Pensionsfonds und so weiter, etwas die Regeln dort lockert, wo die rein investieren dürfen, um einerseits deren Renditemöglichkeiten zu verbessern und andererseits aber vor allem kleineren Unternehmen und Start-ups die Möglichkeit zu vergrößern, dass sie halt Geld am Kapitalmarkt auch in Europa einsammeln können und dafür nicht immer zwangsweise nach New York gehen müssen, wenn sie dann an die Börse wollen.
Ja, wir haben ja wirklich sehr oft hier bei Today darüber gesprochen, dass Deutschland auch als Aktienmarkt immer mehr an Bedeutung verliert und als Börsenplatz. Und das hat definitiv auch was mit den bisherigen Gegebenheiten in dem Feld zu tun. Jetzt wird es aber natürlich schwierig, wenn man jetzt noch die SPD und die Grünen, also die Koalitionspartner bei diesen Vorhaben, mit ins Boot holen möchte. Ich zitiere an der Stelle mal SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, einfach weil es so gut passt. Der hat nämlich auf die FDP-Pläne für eine Wirtschaftswende so reagiert. Die SPD lässt nicht zu, dass unser Land mit dem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern geführt wird. Ich glaube, man lehnt sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man die Prognose abgibt, dass diese neuen Vorschläge der Liberalen mit der SPD auf jeden Fall nicht zu machen sind, oder?
Ja, also zumindest würde ich die Prognose wagen, das wird noch einigen Streit bringen, was der FDP in ganz verschiedenen Bereichen vorschwebt. Sie will also ja auch an die Rente mit 63, sie will halt stärker auf die Kapitaldeckung, was wir hier gerade besprochen haben, während die SPD ja traditionell ein Anhänger dieses reinen Umlageverfahrens ist und sich sehr schwer tun würde, zum Beispiel mit so einer Aktienrente, wo wirklich auch Rentenbeiträge in den Kapitalmarkt denn fließen würden. Da setzt die SPD halt eher auf das traditionelle deutsche Umlageverfahren und andere Bereiche sind der Arbeitsmarkt, wo die FDP ja sehr viel, sagen wir mal, den Druck etwas erhöhen will, Arbeit aufzunehmen und die Anreize verstärken will, mehr zu arbeiten. Auch das sicherlich jetzt keine klassischen Themen, wo die SPD in Jubel ausbricht.
Und wir hatten es ja jetzt angeschnitten, also die FDP hat zu Beginn der Woche einen 12-Punkte-Plan vorgestellt, pünktlich vor dem Parteitag am Wochenende, kann man natürlich auch an der Stelle bemerken. Und darin fordert sie ja unter anderem, wie du schon gerade gesagt hast, das Ende der Rente mit 63, weniger Bürgergeld für Jobverweigerer, keine Förderung mehr für erneuerbare Energien, steht da auch noch drin. Und das führt jetzt dazu, dass CSU-Chef Markus Söder beispielsweise, aber auch Teile aus der Union, von einer Scheidungsurkunde für die Ampelkoalition sprechen, die Lindner bzw. die FDP da vorgelegt hätte. Und ich glaube, die Frage ist ja schon berechtigt. Steht die Ampel jetzt vor ihrer nächsten Zerreißprobe?
Das würde ich sagen, ja. Also ich meine, die Opposition, das ist natürlich Oppositionshandwerk, Markus Söder, geschickter Schachzug zu sagen, Scheidungsurkunde, dann diskutieren alle nur über einen Streit in der Ampel und weniger über die Inhalte. Da war ja von der Union bisher nicht so viel zu vernehmen, wie sie sich eigentlich eine Reform des Rentensystems vorstellt. Möchte sie vielleicht auch nicht so gern drüber sprechen wie über den Ampelstreit. Aber er hat natürlich einen Punkt, der Markus Söder. Die Vorstellung SPD vor allem und FDP sind sehr unterschiedlich, was Arbeitsmarkt, was Rente angeht, das ganze Sozialsystem.
Kapitalmarkt haben wir drüber gesprochen. Da fallen ja auch öfter so Begriffe wie Spekulation oder Zockerei einfach ganz pauschal. Ja.
Da gibt's einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen und wie man die übereinbringen will, um am Ende sich, und das ist ja der Plan, bis Juni auf ein Gesamtkonzept der Bundesregierung für so eine Wirtschaftswende zu einigen. Das ist halt bisher nicht so richtig erkennbar. Die FDP sagt ja, natürlich zu Recht, eigentlich bisher nur das, was sie will, aber sie müsste ja auch irgendwo dann SPD und Grünen was zugestehen, sonst wird es in der Politik, gibt es sonst keinen Kompromiss oder keine Einigung. Ja, und bei der SPD und den Grünen hören wir bisher überhaupt sehr wenig. Also wir wissen, dass sie viele FDP-Vorschläge ablehnen, aber was jetzt der Kanzler konkret machen will, um halt die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung zu bringen, da ist es noch recht dünn. Er hat ja erst kürzlich jetzt gestern wieder gesagt, er läuft doch alles eigentlich ganz gut. Also da liegt noch einige Arbeit vor den Koalitionspartnern und am Ende kostet ja auch einiges davon Geld und das muss in einen Haushalt eingebaut werden, wo eh schon Milliardenlöcher drohen. Also das ist für die Ampel schon noch eine echte Schwerstarbeit, die da bis zum Sommer notwendig wird. Und die FDP macht momentan ja auch mit dem 12-Punkte-Papier, was du angesprochen hast, und wir werden es auch auf dem Parteitag hören, sehr deutlich, dass sie aber darauf besteht, dass etwas passieren muss. Ihre Ideen werden nicht zu 100% kommen, nicht 1:1. Aber dass am Ende gar nichts richtig geschieht, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Dann würde sich für die FDP die Koalitionsfrage stellen müssen.
Ja, und ich glaube auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland muss man im Moment zu dem Schluss kommen, es muss was passieren. Jan, vielen Dank für die Einordnung.
Sehr gerne.
Ja, wir haben jetzt viel über Aktienrente gesprochen und wenn Sie ganz allgemein Fragen zu Aktien, zu Geldanlage, zu Börsen haben, dann schicken Sie uns doch eine Mail an today@handelsblatt.com. Und unser Börsenexperte Ulf Sommer beantwortet Ihre Fragen in der nächsten Hörerfragenfolge an diesem Freitag direkt schon. Und natürlich können Sie uns auch eine Mail schicken, wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben. Das geht auch per Text oder Sprachnachricht an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis auf das Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie Handelsblatt Today Ihre Stimme geben würden. Den Link zum Voting finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Mich erreichen Sie auf Instagram oder LinkedIn unter arnes.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.